Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
16. Oktober 1813. Heute vor 210 Jahren begann die Völkerschlacht bei Leipzig, in der Napoleon besiegt wurde. Ein Beitrag von Almut Fink.
Ein Tyrann hat halb Europa erobert und mit einer Spur blutiger Kriege überzogen. 20 Jahre dauert der Spuk. Dann endlich, nach Zank und Zaudern, bilden die Großmächte des Kontinents eine schlagkräftige Allianz gegen den Mann. Sein Name? Napoleon Bonaparte. Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 ist der Anfang vom Ende des Kaisers der Franzosen und der erste Volkskrieg der Geschichte. Ende September tauchen Kosaken in den Dörfern um Leipzig auf. Schlesier, österreichische Dragoner, ungarische Husaren. Alle verlangen Stärkung, Branntwein und Brot. Die 16-jährige Pastorentochter Auguste Vater und ihre Schwestern öffnen die Stuben im Pfarrhaus, teilen Vorräte aus. An einem Samstag sind die Mädchen früh auf den Beinen. Der Morgen ist neblig und trüb. Es herrscht gespenstische Stille. Plötzlich von ferne
ein ganz eigenes, erhabenes Geräusch, wie das ferne Brausen des wogenden Meeres,
notiert Auguste in ihrem Tagebuch.
Bald erkannten wir darin das allgemeine Anrücken sämtlicher Armeen zu dem großen, blutigen, lang ersehnten Kampfe, der auf immer das Schicksal von ganz Deutschland entscheiden sollte.
Es ist der 16. Oktober 1813 und die später sogenannte Völkerschlacht hat begonnen. 4 Tage wird sie dauern. Dann ist Bonaparte noch nicht endgültig geschlagen, aber verjagt. Der Preis für die Vertreibung des Korsen? Fast 100.000 Gefallene. Nie zuvor waren solch gewaltige Heeresmassen aufeinandergeprallt. Mehr als 500.000 Soldaten, knapp 200.000 auf Seite der Franzosen, fast 400.000 bei der gegnerischen Koalition, ganze Völkerscharen.
Das Phänomen des Jahres 1813 auf deutscher Seite, zumindest auf preußischer Seite und bei anderen Ländern später auch,
erklärt der Journalist und Buchautor Andreas Platthaus.
Dass tatsächlich freiwillige Armeen gebildet wurden, durch Leute, die dorthin kamen und sagten, ich möchte etwas für mein Land tun.
Erstmals zogen zigtausende aus freien Stücken in die Schlacht. Nicht für einen Monarchen, wie die Söldnerheere in früheren Kriegen, sondern für eine gemeinsame Sache, die Befreiung des Vaterlandes von der Fremdherrschaft. Nur, dass es dieses Vaterland politisch noch gar nicht gab. Weshalb die meisten damals hofften,
nach dieser Schlacht, wenn wir Napoleon besiegt haben, dann machen wir es den Franzosen nach und schaffen eine große deutsche Nation.
Die Herrscher in den vielen deutschen Kleinstaaten aber dachten gar nicht daran.
Da hätte man sich ja darauf einigen müssen, wer den regiert hätte als König oder Kaiser. Und das hieße, alle anderen Monarchen hätten ihre Macht aufgeben müssen.
Ein deutsches Reich wurde erst 1871 gegründet. Vom Typhus, der sich nach der Schlacht innerhalb der Stadtmauern Leipzigs rasend schnell ausbreitet, bleiben Pastorentochter Auguste Vater und ihre Familie verschont. Auch vom fürchterlichen Hunger, der in der Stadt wütet und hilflose Verwundete dazu bringt, Exkremente zu essen, gar die amputierten Gliedmaßen ihrer Kameraden anzunagen. Draußen vor der Stadt derweil,
wohin man sieht, nur die traurigen Überreste eines verlassenen Schlachtfeldes, alte Montierungsstücke, Tschakos, Trümmer von Gewehren, Pferdegeschirre und nirgends ein lebendes Geschöpf zu sehen und zu hören, als der Schwarm der krächzenden Krähen, der Nahrung suchend, das Totenfeld umflattert.
Seit 1913 erinnert bei Leipzig das fast 100 Meter hohe Völkerschlachtdenkmal an die bis zum Ersten Weltkrieg größte Einzelschlacht der Geschichte. Als der Weltkrieg ausbrach, appellierte man an den Geist von 1813.
Diese Kampfbereitschaft, diese Opferbereitschaft.
Auch in der Erinnerungskultur der DDR spielte die Völkerschlacht eine wichtige Rolle.
Es war natürlich dieser immens günstige Faktor für den Ostblock, dass Russen und Deutsche sich 1813 gefunden hatten und daran konnte man großartig auf DDR-Seite anknüpfen.
Alljährlich gab es am Denkmal große Aufmärsche und Festivals zur deutsch-sowjetischen Freundschaft. Wenn man sich Bilder davon anschaut, sagt Andreas Platthaus,
dann ist der Unterschied zu den Fotografien zur Eröffnung unter dem Kaiserreich oder auch zu dem, was die Nazis da an Spektakel veranstaltet haben, leider Gottes sehr gering. Das Völkerschlachtdenkmal zieht offensichtlich eine bestimmte Art von Pathos an. Und wenn da ein paar Fahnen und ein paar Fackeln drumherum aufgestellt werden, dann tut es keine große Rolle mehr fürs Aussehen, welches System da gerade dran war. Dieses Gedenken wurde in der Tat von allen missbraucht, die es in der Hand hatten.